Ja, das dritte Thema auf dieser Gemeindefreizeit, Christsein und Single sein. In unserem Land, in Deutschland, wächst der Wohnungsbedarf jährlich. Wenn ihr mal so durch die Gegend fahrt, werdet ihr feststellen, überall wird gebaut. Und das ist schon so vor der Flüchtlingswelle gewesen. Und zu der Zeit war es so, dass die Bevölkerung in Deutschland eher abgenommen hat als zugenommen. Warum braucht man in Deutschland immer mehr Wohnungen? Der Grund ist, dass die Zahl der Haushalte immer weiter steigt. Und das liegt wiederum daran, dass immer mehr Menschen in Deutschland als Singles leben. Im Jahr 2016 gab es in Deutschland fast 17 Millionen Single-Haushalte. Vor 25 Jahren waren es nicht einmal 12 Millionen. Und ähnlich sieht es auch zumindest bei uns in Gießen in der Gemeinde aus. Ich habe mir mal die Mitgliederliste angeguckt und festgestellt, von den 32 bekennenden Mitgliedern der Berg sind weniger als die Hälfte verheiratet, nämlich 15. Zwei sind in einer Beziehung und 15 sind Singles. Und ich denke deswegen, oder auch deswegen, ist dieses Thema sehr wichtig, dass wir uns auch damit beschäftigen, im Rahmen von dem Thema von unserer Gemeindefreizeit. Und wenn man über Unverheiratetsein nachdenkt oder über Single-Sein nachdenkt und als Christ in einer Gemeinde ist, dann trifft man heute auf zwei unterschiedliche Vorannahmen oder zwei unterschiedliche Einstellungen, die einen dann treffen. Das eine ist, was einem häufig zugerufen wird oder häufig vermittelt wird von Menschen, die keine Christen sind. Die sagen dann, genieße dein Single-Sein, denn dann hast du Zeit, dann hast du keine Verantwortung und du kannst machen, was du willst. Ehe ist dann so als Gefängnis angesehen oder wird häufig so bezeichnet, vielleicht manchmal im Scherz. Aber hinter jedem Scherz steckt ja ein wahrer Kern und man denkt sich, naja, super, Single zu sein, da hat man keine Verantwortung, keine Pflichten, ist doch perfekt. Sei froh, dass du Single bist. Und auf der anderen Seite, wenn man das hört und als Single in der Gemeinde ist, hört man noch eine zweite Einstellung. Und die hört man häufig von gutmeinenden anderen Christen. Und die Vorannahme geht ungefähr so: Singles sind arme und bemitleidenswerte Menschen, die bis jetzt noch nicht untergekommen sind. Sie sind nicht Unverheiratete, sondern sie sind noch nicht Verheiratete. Ja, sie sind irgendwie nicht so richtig vollständige Menschen. Sie sind Töpfe ohne Deckel oder Deckel ohne Töpfe. Und was gut gemeint ist, vermittelt nach außen häufig, du bist nur ein halber Mensch, solange du unverheiratet bist. Auch wenn man das natürlich nie so sagen würde. Ja, und diese beiden Einstellungen, einmal die Einstellung, die häufig in der Welt herrscht und einmal diese Einstellung, die häufig in Gemeinden herrscht, die treffen auf einen, wenn man unverheiratet ist. Und ich glaube, dass beide Einstellungen gleichermaßen zutiefst unbiblisch sind. Und ich möchte mit euch heute gucken, was die Bibel stattdessen sagt über unverheiratet sein, über Chancen, über Herausforderungen und über das, was Gott dazu sagt. Und wir wollen in einem ersten Punkt uns mal angucken, wenn wir jetzt durch die ganze Bibel gehen, was sagt denn die Bibel darüber, nicht verheiratet zu sein? Denn es ist total spannend zu sehen, dass es da tatsächlich eine Wandlung innerhalb der Bibel gibt. Zur Zeit des Alten Bundes war es ein großes Problem, nicht verheiratet zu sein. Wenn ihr im Alten Testament lest, ihr werdet kaum auf Menschen treffen, die nicht verheiratet waren. Gott hatte schon bei der Schöpfung gesagt, wir haben es gestern gehört, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und später hat sich Gott dann den Abraham erwählt und mit ihm einen Bund geschlossen. Und in diesem Bund hat Gott versprochen, den Abraham zu segnen. Und eine der ganz zentralen Segnungen war es, Nachkommen zu haben und eine große Familie zu haben. Und es wird dann im Alten Testament immer wieder wiederholt, zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 7. Das können wir mal gemeinsam aufschlagen, 5. Mose Kapitel 7. Lese 5. Mose 7, Abvers 12. Dort spricht Gott zu seinem Volk: Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Jetzt in den Versen danach erklärt er, wie das aussieht, wenn Gott seinen Bund hält. Und er schreibt, und er wird dich lieben und dich segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Dein Korn, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Kühe und die Zucht deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Und jetzt kommt es. Es wird kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare unter dir sein, auch nicht unter deinem Vieh. Das heißt, was Gott hier deutlich macht, und das ist bei weitem nicht die einzige Stelle, dass sein Segen ganz besonders davon abhängt, ob man Kinder bekommen kann oder nicht, ob man Kinder hat oder nicht, und das impliziert natürlich auch, ob man verheiratet ist oder nicht. Auch das Gegenteil verheißt Gott, nämlich für Ungehorsam. Wenn man seinem Bund gegenüber ungehorsam ist, in 5. Mose Kapitel 28 lesen wir das, dort ist ungefähr das Gegenteil gesagt. Ja, wenn du deinen Bund nicht hältst, wenn du nicht das tust, was Gott sagt, dann kommen Flüche über dich. Und die Flüche, die dann Gott nennt, ist eben unter anderem, dass man keine Kinder mehr haben wird, beziehungsweise dass die Familie, das Familienleben vom Fluch getroffen wird. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, sagt Gott dort unter anderem. Ein sehr hartes Wort. Das heißt, wir sehen, die geistlichen Segnungen im Alten Bund waren sehr eng verknüpft mit der Familie. Und deswegen galt es auch im Alten Testament als große Schande, nicht verheiratet zu sein. Es war keine Option, es ist fast nie vorgekommen. Ich möchte euch einige Beispiele aus dem Alten Testament zeigen, woran man das sieht. Das erste Beispiel ist das Beispiel der Schwagerehe. Sie wird geboten in 5. Mose 25 und die meisten von uns kennen sie nicht aus 5. Mose 25, sondern aus dem Buch Rut. Da lesen wir nämlich, wie sie angewendet wird. Und zwar ist der Gedanke, dass wenn ein Mann verheiratet ist mit einer Frau und diese Frau, dieser Mann stirbt, dann ist die Frau eine Witwe und dann war der Bruder dieses Mannes dazu aufgefordert, mit der Frau ein Kind zu zeugen. Und dieses Kind sollte dann den Namen des verstorbenen Ehemannes dieser Frau weitertragen. Daran sieht man, dass Gott Vorkehrungen getroffen hat, dass selbst im Fall, dass der Mann gestorben ist, dass trotzdem der Familienname weitergeht und dass es weitergeht mit der Familie. Der Name sollte weitergeführt werden, das ist das Ziel dahinter. Und die Frage ist, warum sollte er weitergeführt werden? Der erste Grund war, damit die Familie nicht ausstirbt. Und der zweite Grund war aber auch, damit die Vorfahren nicht vergessen werden. Also die Leute, die Generationen vorher gelebt haben. Ein zweites Beispiel ist die Tochter von Jephtha. Jephtha war ein Richter und der hatte eine Schlacht zu führen und er hat Gott ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, Gott, das, was als erstes aus meinem Haus rauskommt, wenn ich wieder zurückkomme vom Krieg, das möchte ich dir als Brandopfer darbringen, wenn ich zurückkomme und du mich gewinnen lässt. Ich weiß nicht, was sich der Jephtha gedacht hat, was da aus seinem Haus ihm entgegenkommt. Auf jeden Fall war es bittererweise seine eigene Tochter. Und dann ist es eben so und dann ist er auch bereit, sie zu opfern. Es wird nicht ganz klar, ob das Opfer wirklich meint, dass er sie buchstäblich als Brandopfer dargebracht hat oder ob er sie nur Gott in irgendeiner Form gewidmet hat. Aber was interessant ist, bevor das dann dazu kommt, dass sie in irgendeiner Form geopfert wird, erbittet sie sich von ihrem Vater, dass sie 2 Monate lang trauern darf. Wir können jetzt überlegen, worüber trauert sie? Naja, wahrscheinlich, dass sie danach stirbt. Aber was sie betrauert ist, dass sie Jungfrau bleiben wird. Das heißt, dass sie niemals heiraten wird. Und daran sieht man, wie es in der damaligen Kultur im Alten Bund einfach ein absolutes Unglück war, nicht verheiratet zu sein, dass jemand 2 Monate darüber trauern wollte. Dritte Beispiel finden wir im Propheten Jesaja. Das können wir mal wieder aufschlagen. Jesaja Kapitel 4, Vers 1. Bei den Propheten des Alten Testaments, die sind ja fast alle in einer Zeit geschrieben, wo das Volk Israel in heftigem Ungehorsam gegen Gottes Bund gelebt hat. Und wir haben gerade gehört, dass Gott viele Flüche angekündigt hat für den Fall, dass das Volk ungehorsam ist. Und diese Flüche sollten gerade auch die Familie treffen. Und Jesaja sieht jetzt, wie dieses Gericht aussehen wird. Und dann lesen wir nur einen Vers, Jesaja 4, Vers 1. Jesaja schreibt über dieses Gericht, was Gott über sein Volk bringen wird wegen dem Ungehorsam. An jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleider sorgen. Lass uns nur deinen Namen tragen, nimm unsere Schmach hinweg. Das heißt, was Jesaja hier sieht, ist, dass 7 Frauen zu einem Mann gehen und sagen, bitte zeug mit uns ein Kind, du musst nicht die Verantwortung übernehmen, weder für uns noch für das Kind. Aber der Name von uns soll weitergehen. Und das zeigt die Verzweiflung in diesem Gericht und auch wie Gott eben das Volk dadurch richtet, dass er ja die Ehe sozusagen wegnimmt. Dann haben wir als nächstes Beispiel aus dem Alten Testament Jeremia. Jeremia gehört zu den ganz wenigen Figuren im Alten Testament, von denen wir lesen, dass sie unverheiratet bleiben mussten. Es war für Jeremia auch nicht einfach. Ihr könnt mal ein Buch weiterschlagen, den Propheten Jeremia, Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Jeremia schreibt, und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen: Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben an diesem Ort. Denn so spricht der Herr von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren Müttern, die sie geboren haben, und von ihren Vätern, die sie in diesem Land gezeugt haben. Sie sollen an tödlichen Krankheiten sterben. Niemand wird sie beklagen noch begraben, sondern sie sollen zum Dünger auf dem Erdboden werden. Sie sollen durch Schwert und Hunger umkommen, und ihre Leichname sollen eine Speise der Vögel des Himmels und der Tiere des Feldes werden. Was Jeremia hier schreibt ist, Gott hat ihm gesagt, du darfst nicht heiraten, aber das ist einerseits natürlich eine Schande für Jeremia, aber irgendwo auch eine Gnade, weil Jeremia dann nicht mit ansehen muss, wie viele andere Familienväter damals, wie seine Kinder eben gestorben sind, entweder an Krankheiten oder eben durch das Schwert. Und gleichzeitig war das Leben von Jeremia auch ein Bild an das Volk Israel: Wenn ihr weiterhin ungehorsam seid, wenn ihr weiterhin gegen Gott lebt, dann müsst ihr alle so leben wie Jeremia, nämlich unverheiratet bleiben und keine eigenen Kinder haben und euer Name wird aussterben. Mein 5. Beispiel ist, dass es zahlreiche Frauen im Alten Testament gibt, die keine Kinder oder zumindest erstmal keine Kinder bekommen konnten. Zum Beispiel Sarah, Frau von Abraham, oder Rahel, die Frau von Jakob, oder Hannah, die Mutter von Samuel. Und es ist immer ein Drama, es ist immer eine große Schande, es ist immer damit verbunden, dass die Männer die Frauen lieber haben, wenn sie mehrere Frauen haben, die Kinder bekommen können. Es ist immer verbunden mit wirklichem Kummer. Und das ist eben nicht nur der Grund, das ist natürlich schon tragisch genug, dass sie gerne Kinder gehabt hätten und keine haben konnten, sondern eben auch mit diesem Gedanken, Gottes Segen, der geistliche Segen, kommt durch die leiblichen Kinder ganz zentral. Aber dann ändert sich etwas. Wir lesen im Propheten Jesaja, Jeremia und so weiter, dass das Volk wegen seinem Ungehorsam gerichtet wird. Aber die Propheten blicken auch darüber hinaus und sagen, dieses Gericht ist nicht der letzte Punkt, sondern dann wird sich irgendwann etwas ändern. Und schlag dazu bitte mal auf Jesaja Kapitel 54. Dort schreibt Jesaja und er blickt in die Zukunft. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Also Jesaja sieht Segen für Frauen, die keine Kinder haben konnten, was damals eben ein ganz, ganz großes, ein noch viel größeres Problem war als heute. Und dann gehen wir ein oder zwei Kapitel weiter, Jesaja 56. Und hier spricht er Männer an, die entweder mit Absicht oder einfach von Geburt an zeugungsunfähig waren. Sie werden im Alten Testament häufig Eunuchen oder Verschnittene bezeichnet. Dort heißt es in Jesaja 56 in den Versen 4 bis 5, denn so spricht der Herr den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und das ist ein absolutes Wunder, diese Verheißung, denn eigentlich waren diese Verschnittenen, diese Eunuchen nach dem Gesetz des Mose ausgeschlossen aus der Gottesdienstgemeinschaft von Israel. Und Jesaja verheißt hier, es wird eine Zeit kommen, da ist es nicht mehr entscheidend, verheiratet zu sein oder Kinder zu haben, um den Segen Gottes zu bekommen. Das ist der Punkt. Es ist immer noch gut, verheiratet zu sein, versteht mich nicht falsch, darüber haben wir gesprochen. Aber was Jesaja verheißt, es hat nicht mehr diesen zentralen Punkt. Man kann dann Gottes Segen bekommen, auch wenn man nicht verheiratet ist, beziehungsweise keine Kinder hat. Und wie ist das jetzt im Neuen Testament? Jesus macht deutlich, dass diese Zeit mit ihm gekommen ist. Ja, erstens durch dein eigenes Beispiel. Jesus selbst war nie verheiratet. Er machte nie Anstalten zu heiraten oder Kinder zu bekommen. Und das Zweite, was wir sehen, Jesus selbst redet über die Ehe. Wir haben das gestern gelesen in Matthäus 19. Und er sagt dann im allerletzten Vers etwas sehr Interessantes von dieser Rede über die Ehe. Und schlag mal bitte auf Matthäus 19, Vers 12. Matthäus 19, Vers 12, er sagt dort, hier geht es wieder um diese Verschnittenen, die wir eben schon in Jesaja 56 hatten, denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Es klingt für uns jetzt wahrscheinlich erstmal kompliziert. Was Jesus sagt ist, es gibt Menschen, die aus biologischen Gründen nicht in der Lage sind zu heiraten. Und es gibt Menschen, die sich dazu entscheiden, nicht zu heiraten. Beides ist der Ausnahmefall, aber beides ist im Reich Gottes okay, in Ordnung. Und das war vermutlich der Schock für die Zuhörer, weil die Juden hatten das Gesetz des Mose und da hieß es, solche Leute dürfen nicht in die Gottesdienstgemeinschaft von Israel kommen. Und jetzt sagt Jesus, es gibt sogar welche, die sagen, ich heirate nicht für das Reich Gottes, für diese Gottesdienstgemeinschaft. Und das ist okay. Es ist nicht die Norm, aber es ist okay. Und warum ist das okay? Es ist okay wegen der Verheißung, die wir eben gelesen haben. Um Gottes Segen zu bekommen im neuen Bund, um geistlichen Segen zu bekommen, hat es nicht mehr diese entscheidende Bedeutung, verheiratet zu sein, beziehungsweise nicht verheiratet zu sein, dann eben den Segen nicht zu bekommen. Jesus macht das an verschiedenen Stellen deutlich in den Evangelien. Ich möchte mal zwei mit euch lesen, einmal Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3, die Verse 31 bis 35. Da kamen seine, also Jesu Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Vermutlich so nach dem Motto, Jesus, komm mal da raus, du redest gerade zu viel Zeug, womit du dich um Kopf und Kragen redest. Sei jetzt lieber mal ruhig. Die Volksmenge saß um ihn her, sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus wechselt ein Stück weit den Fokus von dem, was Familie ist. Können wir ein paar Kapitel weitergehen? Er tut das nämlich auch weiterhin in Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, Jesus hatte viel gesprochen über Nachfolge und hat gesagt, es wird euch viel kosten, Jünger. Und dann fragt sich Petrus, okay, wenn ich jetzt Jesus wirklich so nachfolge, wenn ich alles für ihn aufgebe oder viel für ihn aufgebe, was habe ich eigentlich davon? Und ich finde es so spannend, dass Jesus nicht sagt, ey, die Frage, was habe ich davon, ist falsch. Ja, wenn wir in seinem christlichen Glauben nur deswegen leben, weil wir etwas davon haben, dann läuft etwas falsch, aber wir dürfen das als Christen auch fragen, was habe ich davon? Petrus fragt in Markus 10, Vers 28, da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Was Jesus hier sagt, wenn Menschen mir nachfolgen und das vielleicht gegen die Meinung oder gegen die Position ihrer kompletten Familie tun, verheiße ich ihnen, dass sie stattdessen eine neue Familie bekommen. Und er fügt hinzu, das ist nicht nur eine Vertröstung auf den Himmel, das wird einmal sein, sondern er sagt, jetzt schon in dieser Weltzeit. Und was das genau bedeutet, das möchte ich mit euch noch nachher angucken. Aber es ist interessant, wie Jesus hier spricht. Bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich eine Sache klarstellen. Wenn ich jetzt sage, dass die Familie nicht mehr die Bedeutung hat, die sie im alten Bund hatte, dann versteht mich bitte nicht falsch. Ich glaube, dass Gott nach wie vor Familien möchte. Ich glaube, dass verheiratet zu sein weiterhin die Norm ist. Ich glaube, dass Gott nach wie vor Alleinstehende durch Ehepartner segnen möchte und Ehepaare durch Kinder. Ich glaube, dass Familien nach wie vor einen großen geistlichen Auftrag haben, nämlich Ehepaare, das Evangelium in dieser Welt wiederzuspiegeln und ihre Kinder im Glauben zu erziehen. Ich glaube, dass Eltern nach wie vor eine große Verheißung für ihre Kinder haben, nämlich dass sie Teil des Volkes Gottes sind und mit ihm im Bund stehen. Aber was neu ist im neuen Bund ist, Gottes Segen, sein geistlicher Segen, hängt nicht davon ab, ob du verheiratet bist oder nicht. Gottes geistlichen Segen kannst du bekommen, ob du eine Familie hast oder ob du unverheiratet bist. Ja, wenn wir so wollen, durch sein Kommen hat Jesus den Fluch, der über unverheiratet sein und Kinderlosigkeit hing, aufgehoben. Und das bedeutet, wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du weder nur ein halber Mensch und du bist auch nicht nur ein halber Christ. Ja, und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus in Markus 3 und Markus 10 gesagt hat, dann gibt es eine Familie, die über unserer leiblichen Familie steht. Und das ist unsere geistliche Familie, die Gemeinde. Ja, was Jesus sagt, ist ganz, ganz klar. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist wirklich ziemlich schockierend, weil wer von uns lebt so, dass die geistliche Familie über der leiblichen steht? Aber das ist das, was Jesus uns sagt. Und die gute Nachricht dabei ist, zu dieser geistlichen Familie gehören wir, egal ob wir verheiratet oder unverheiratet sind. Nicht nur Jesus war unverheiratet, sondern auch Paulus. Und wieder spricht er in seinen Briefen nicht nur davon, dass die Menschen in der Gemeinde seine Brüder und Schwestern sind, das kennen wir wahrscheinlich alle, sondern er schreibt sogar davon, dass er Kinder hat. Schlag mal bitte auf den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Lest uns 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 7. Paulus schreibt dort zu der Gemeinde in Thessaloniki, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und dann gehen wir weiter in Vers 10. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Das heißt, Paulus bezeichnet sich hier in einigen wenigen Versen gleichzeitig als Mutter und Vater von den Thessalonichern. Und ich vermute mal, hätte man damals Paulus gefragt, sag mal, Paulus, hast du Kinder? Dann hätte er gesagt, ja, ich habe hunderte Kinder, geistliche Kinder. Erinnert ihr euch an die Verheißung an Jesaja? Für Unfruchtbare und Unverheiratete gibt es Hoffnung im neuen Bund. Und warum ist das so? Weil sie eine neue Familie haben werden, in der sie geistliche Kinder haben können. Und wie das konkret aussieht, werde ich euch nachher erklären. So viel erstmal zu dem gesamtbiblischen Überblick, was die Bibel über Unverheiratetsein sagt. Und wie sich das auch verändert hat. Und da gibt es gute Nachrichten. Was im alten Bund mit Fluch verbunden war, mit riesigen Problemen, ist im neuen Bund nicht immer einfach geworden. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich werde gleich über die Herausforderungen sprechen, die es hat, Single zu sein. Aber es ist nicht mehr so, dass uns geistlicher Segen entgeht oder dass wir weniger geistlich gesegnet werden. Bevor ich aber über die Herausforderungen spreche, möchte ich im zweiten Punkt über die Chancen reden, alleine zu sein. Das ausführlichste Kapitel, was wir eben gelesen haben, ist 1. Korinther Kapitel 7. Und in 1. Korinther Kapitel 7 spricht Paulus erst einmal über die Gabe des Single-Seins. Ihr könnt mal aufschlagen, da bleiben wir jetzt auch eine Weile und lesen einiges. 1. Korinther Kapitel 7. Nirgendwo im Neuen Testament wird so ausführlich und so viel davon gesprochen, was es bedeutet, alleinstehend zu sein. Erste Korinther 7, die Verse 6 bis 8. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus sagt hier, es ist völlig in Ordnung, sein ganzes Leben lang Single zu bleiben. Er sieht das als einen Vorteil an, weil er dadurch mehr Zeit hat für andere Dinge. Was für Dinge das sind, erkläre ich gleich. Ja, in Vers 8 sagt er, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und er sagt gleichzeitig, dass er eine Gnadengabe von Gott empfangen hat. Das heißt, es ist ihm von Gott geschenkt, gut damit klarzukommen, unverheiratet zu sein. Und Paulus weiß, dass längst nicht alle diese Gnadengabe von Gott empfangen haben. Und deswegen sagt er nur einen Vers später, wenn man diese Gnadengabe nicht hat, dann ist es besser zu heiraten. Das heißt für dich, wenn du Single bist und heiraten willst, dann heirate. Ja, ich habe noch nicht viele Menschen getroffen, die von sich gesagt haben, ich habe die Gnadengabe des Alleineseins. Ich hatte mal einen Freund, der kam mal zu mir und wir haben ein bisschen geredet und dann hat er gesagt, du weißt du was, Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht. Ich kann mir gut vorstellen, ich habe die Gnadengabe des Alleineseins. Habe ich gedacht, okay, finde ich nicht schlecht, wenn du so darüber nachdenkst. Und er hat gesagt, ich wollte mir noch so 2-3 Monate Zeit darüber nehmen, um darüber nachzudenken. Und wenn ich dann zu dem Schluss komme, dann plane ich mein Leben lang, alleine zu bleiben und die Zeit, die ich dann übrig habe, die Verantwortung, die ich nicht habe, eben ins Reich Gottes zu investieren. Habe ich gesagt, finde ich gut. Kurze Zeit später war er verheiratet. Von daher, das war das einzige Mal, dass ich mit irgendjemandem konkret darüber gesprochen habe und es hat nicht lange gehalten. Also deswegen glaube ich, dass diese Gnadengabe jetzt nicht so sehr verbreitet ist. Aber was wir festhalten sollten ist, es gibt sie und wenn jemand sagt, ich habe sie und es bewusst so lebt, und es gab einige Theologen in der Kirchengeschichte, die es wirklich so gelebt haben und deswegen sehr viel Zeit in das Reich Gottes investieren konnten. Und es gab viele Menschen, die keine Theologen waren in der Kirchengeschichte und das so gelebt haben und sehr viel Zeit in das Reich Gottes investiert haben, dann ist das völlig in Ordnung. Und Paulus sagt, das ist ein sehr, sehr sinnvoller, ein sehr, sehr gesegneter Lebensentwurf. Warum findet Paulus es jetzt gut, Single zu bleiben? Warum sagt er, das hat Vorteile? Und das erklärt er am Ende des Kapitels. Wir können mal weiterblättern zu den Versen 32 bis 35. Paulus schreibt, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie es dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie es der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Paulus sagt hier kurz und knapp zusammengefasst, Unverheiratete haben gegenüber Verheirateten einen riesen Vorteil. Sie haben einfach viel mehr Zeit. Alle Zeit, die Verheiratete mit ihrem Ehepartner und falls sie es haben, mit ihren Kindern verbringen, haben sie zur Verfügung, um andere Dinge zu tun. Die Frage ist jetzt nur, wofür haben sie diese Zeit übrig? Paulus schreibt in Vers 32 für die Sache des Herrn, Vers 34, sich darum zu kümmern, dass sie heilig sind. Und Jesus selbst hatte auch darüber gesprochen in Matthäus 19 und er sagt, für das Reich Gottes. Also nochmal, für die Sache des Herrn, dafür, dass wir heilig sind und für das Reich Gottes. Das heißt, als Single hast du nicht mehr Zeit, damit du dich selbst verwirklichen kannst oder das Leben genießen kannst. Und das ist auch gegen diese weltliche Grundannahme, die ich am Anfang gesagt habe, diese Annahme, wenn du heiratest, dann gibst du deine große Freiheit auf, wo du machen kannst, was du willst. Paulus sagt, wenn du Single bist, kannst du auch nicht machen, was du willst. Die Zeit, die du übrig hast, die sollst du dann ins Reich Gottes und in dein geistlichen Wachstum, in dein geistliches Wachstum investieren. Wie sieht es konkret aus, jetzt in das Reich Gottes oder in geistliches Wachstum zu investieren? Ich denke, das hat zwei Aspekte. Das erste ist, investiere in dein eigenes geistliches Wachstum. Ja, solltest du mal heiraten und du bist jetzt unverheiratet, dann hast du nie wieder so viel Zeit wie zur Zeit, um in der Bibel zu lesen und zu lernen. Gute Konferenzen zu besuchen, Gott besser kennenzulernen und dich darauf vorzubereiten, was eine Ehe ist und was einen guten Ehemann, wenn du ein Mann bist, oder eine gute Ehefrau, wenn du eine Frau bist, ausmacht. Ja, vergeude nicht deine Zeit, die du als Single von Gott bekommen hast, denn Single-Zeit ist reife Zeit, wo du dich um dich selbst und dein eigenes geistliches Wachstum kümmern sollst. Und der zweite Aspekt ist, du sollst aber nicht nur in dich selbst investieren, sondern auch in andere. Denn auch dazu hast du mehr Zeit. Ja, der eine zieht um und braucht Hilfe und ruft an und sagt, kann mir irgendwer beim Umzug helfen? Nein, da ist der Familienvater mit den 3 kleinen Kindern und da bist du, die du nicht verheiratet bist. Wer hat dann spontan vermutlich mehr Zeit? Ja, oder Familie XY hat 5 Kinder, Mama und drei Kinder sind krank, wer kann helfen? Am ehesten natürlich jemand, der alleinstehend ist. Ja, denk mal darüber nach, dass Gott dir die übrige Zeit gegeben hat, um sie in andere zu investieren. Singlezeit ist nicht nur Reifezeit für dich, sondern auch Dienstzeit für andere. Und damit komme ich zu dem Umkehrschluss, was Singlezeit nicht ist. Singlezeit ist keine Chillzeit, habe ich es mal genannt. Es ist sicherlich nicht verboten, als Single die übrige Zeit, die man hat, auch dafür zu nutzen, Dinge zu tun, für die man als Ehemann, Ehefrau oder dann vor allem Eltern keine Zeit mehr hat. Aber im Kern hat Gott uns die Zeit gegeben, damit wir sie gut nutzen und nicht dafür, dass wir sie verschwenden oder uns selbst verwirklichen. Ich möchte mal gerade für die jüngeren Leute unter uns praktisch werden. So als Faustregel. Ja, jedes Leben ist anders, deswegen ist es immer schwierig, praktisch zu werden. Aber ich möchte mal so ein Faustregel oder Faustprinzip aufstellen. Wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist und du Single bist, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Die erste ist, du bist freiwillig Single, vorläufig oder dauerhaft, sagst, es ist okay so zur Zeit und investierst deine übrige Zeit ins Reich Gottes. Zweite Möglichkeit ist, du bist Single, aber würdest schon gerne eine Beziehung haben. Dann sage ich dir, halte Ausschau und investiere die Zeit, die du übrig hast, ins Reich Gottes. Und die dritte Möglichkeit ist, du bist fertig mit der Ausbildung, aber du erkennst, dass du geistlich noch nicht reif bist, um eine Beziehung zu führen. Und dann sage ich dir, investiere deine Zeit in dein eigenes geistliches Wachstum. Das sind die Möglichkeiten. Was keine Option ist, du beschließt einfach mal die übrige Zeit zu chillen oder dich selbst zu verwirklichen. Ja, mein Studentenleben mit all den Freiheiten, es war so super. Werde zwar so langsam anfangen zu arbeiten, aber den Lebensstil will ich erstmal noch ein paar Jahre beibehalten. Ja, aber das ist das, was wir eigentlich Nicht-Christen leben. Ja, diese Einstellung, ja, ich möchte erstmal mein Leben selbst genießen, für mich da sein. Ja, und das ist auch ja auch der Grund, warum so viele Nicht-Christen Singles bleiben, zumindest offiziell nach außen hin, und sich dann ihre sexuelle Erfüllung oft woanders suchen. Und ich glaube, viele Christen wissen heute, ja, das eine möchte Gott nicht, dass ich mir meine sexuelle Erfüllung irgendwo außerhalb der Ehe suche. Aber ich glaube, vielen jungen Christen ist nicht klar, dass ein Leben ohne Verantwortungen, ohne Dienst, was ich nur für mich lebe, und meine Freiheit auslebe, spätestens ab dem Ende der Ausbildung mehr nichtchristlichem Denken entspricht als dem Denken der Bibel. Paulus schreibt in Epheser 5, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und ich glaube, dieses Zeitauskaufen ist eine besondere Herausforderung für Singles, weil sie eben viel mehr davon haben. Du hast viel mehr Zeit. Nutze sie gut. Das sind die Chancen des Single-Seins. Nutze sie, um selber geistig zu wachsen und anderen zu dienen. Als nächstes möchte ich über die Herausforderungen sprechen. Für Singles gibt es nicht nur Chancen, sondern auch viele Herausforderungen. Und vielleicht schaust du auf dein Alleinsein, wenn du alleinstehend bist, und sagst, die überwiegen eindeutig gegenüber den Chancen. Ich habe eine Liste zusammengestellt mit möglichen Herausforderungen. Manche von denen kenne ich aus eigener Erfahrung, von anderen habe ich gelesen. Und das haben mir Leute erzählt. Ein Problem ist, oder eine Herausforderung ist Einsamkeit. Eine zweite Herausforderung ist Sehnsucht nach sexueller Erfüllung. Eine dritte Herausforderung ist Sehnsucht nach körperlicher Nähe. Meine ich jetzt gar nicht so sehr in sexueller Hinsicht, da habe ich eben drüber gesprochen, sondern sowas wie Umarmungen oder sowas. Das vierte wäre Sehnsucht nach eigenen Kindern. Das fünfte Problem der Lebensplanung. Ich habe schon öfter festgestellt, ich habe mich mit Leuten unterhalten, jungen Leuten, die nicht verheiratet sind, aber es gerne vielleicht wären. Und dann habe ich so gefragt, was hast du so vor in den nächsten Jahren? Und dann haben die öfter gesagt, ja, eigentlich das und das, in die Richtung überlege ich mir, aber kommt ja auch drauf an, ob ich bis dahin verheiratet bin oder nicht, und wird ja alles nochmal umgestürzt. Und ein weiteres Problem ist häufig eine Distanz zu verheirateten Freunden. Man hat vielleicht manchmal die Herausforderung, sich als drittes Rad am Wagen zu führen. Oder die reden nur über andere Themen. Ja, zum Beispiel über die besten Modelle von Kinderwagen. Ja, mit einer Begeisterung, wie sonst nur junge Männer über die neuesten Automodelle reden. Vielleicht sitzt du daneben und denkst dir, wow, dieses Problem hätte ich gerne. Ich erwähne das Beispiel, weil ich das vor kurzem selbst erlebt habe. Es hat mich in der Situation überhaupt nicht gestört. Aber warum ich das erzähle, ist, weil nachher jemand von den Verheirateten zu mir kam und mich gefragt hat, ob es mich gestört hat. Und das fand ich sehr weitsichtig, dafür als Verheirateter einen Sinn zu haben. Wisst ihr, Paulus hatte von dieser Gnadengabe gesprochen. Aber er sagt auch, die haben nicht alle. Und die, die sie nicht haben, die sollen heiraten. 1. Korinther 7, Vers 9 schreibt er, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Auf Deutsch, willst du heiraten? Mach es. Das Problem ist, viele würden gerne, finden aber niemanden. Ja, die Ironie der Geschichte heute ist, noch nie war es so einfach, Leute kennenzulernen auf der ganzen Welt. Ja, so vor 300, 400 Jahren, wenn du heiraten wolltest, bist du meistens nicht über dein Dorf hinausgekommen, weil du nicht viel mehr gesehen hast. Da war die Auswahl relativ begrenzt, trotzdem haben mehr Leute geheiratet. Die harte Wahrheit der Bibel ist, Gott verspricht niemandem, dass er immer das bekommen wird, was er möchte. Gott verspricht Singles nicht, dass sie heiraten werden. Gott verspricht niemandem von uns, dass wir in unserem Leben immer glücklich sein werden. Und das gilt für alle Bereiche unseres Lebens, ob du verheiratet oder unverheiratet bist. Ja, Paulus sagt, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen. Im Himmel werden alle unsere Sehnsüchte erfüllt sein, und zwar so, dass wir uns das hier noch gar nicht vorstellen können. Aber er hat uns gleichzeitig nicht gesegnet mit jedem irdischen Segen, den wir uns so vorstellen. In der Berg habe ich über Römer 8, oder predige ich gerade Römer 8, und ich habe letztens über den Vers 28 gepredigt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was ist das Beste? Und das Beste in diesem Vers, haben wir gesehen, ist nicht das, was wir uns immer wünschen, sondern dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden, wie Paulus uns einen Vers später erklärt. Und das heißt für dich, wenn du unverheiratet bist, Gott möchte dich in deinem Unverheiratetsein in sein Ebenbild verwandeln. Das ist der geistliche Segen, den er dir schenkt in einer Situation, aus der du dich vielleicht herauswünschst. Und es bedeutet, dass du vielleicht lernen musst, deine Freude in Gott zu suchen und in ihm zufrieden zu sein. Paulus beschreibt diesen Lernprozess mal bei sich selbst in Philipper 4. Braucht das jetzt nicht aufzuschlagen, ich lese es kurz. Er schreibt, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das sind starke Worte von Paulus. Paulus hatte längst nicht alles, was er sich gewünscht hat. Aber Gott hat all das Leid in seinem Leben benutzt, um ihn zufrieden zu machen mit dem, was er hatte. Und vor allem ihn zufrieden zu machen mit Jesus, dem größten Schatz, dem einzigen, der wirkliche bleibende Freude geben kann. Herausforderungen für Singles gibt es einige. Ich habe einige genannt. Ich weiß nicht, ob, wenn du unverheiratet bist, deine dabei war. Es gibt tatsächlich keine Verheißung Gottes, dass er jedem, der sich das wünscht, auch einen Ehepartner schenkt. Aber es gibt die Verheißung Gottes, dass er in allem bei uns ist, gerade in den Situationen, wo wir Dinge nicht bekommen, nach denen wir uns vielleicht sehr sehnen. Mein vierter und letzter Punkt hängt damit zusammen, Gott sorgt für Singles. Ich habe drei Verheißungen an dich dabei. Erstens, wenn du unverheiratet bist, verspricht Gott dir eigene Kinder, investiere da hinein. Wir haben eben gesehen, Paulus war Single und er hatte Kinder, geistliche Kinder. Wir haben eine Stelle gelesen aus dem 1. Thessalonicher Brief, und es gibt aber insgesamt 7 Stellen in den Paulusbriefen, wo er Menschen, die er zum Glauben geführt hat, beziehungsweise im Glauben weitergebracht hat, wo er sie als seine geistlichen Kinder bezeichnet. Ja, und es war kein Ding von Paulus. Ja, Paulus konnte das so schreiben, für uns gilt das nicht. Sondern jeder von uns, ob wir verheiratet sind oder unverheiratet sind, soll geistliche Kinder haben. Ja, andere Christen, vielleicht jüngere Christen oder zumindest unerfahrenere Christen, die er auf ihrem Weg begleitet. Ja, und diese Verheißung in Jesaja, die wir gesehen haben, die gilt ja gerade für die, die nicht verheiratet sind, beziehungsweise keine leiblichen Kinder haben. Zweite Verheißung ist, Gott verspricht dir eine neue Familie. Ich lese nochmal diese Verse aus Markus 10, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Die Gemeinde ist eine neue Familie. Für ganze Familien, aber auch für Teile von Familien, wo vielleicht ein Teil gläubig ist, ein anderer nicht. Oder auch und gerade für Menschen, die die einzigen Christen in ihrer Familie sind und dabei vielleicht noch alleinstehend sind. Und die Frage an dich, und zwar unabhängig davon, ob du verheiratet oder nicht bist, ist, hast du diese Perspektive auf die Gemeinde? Ja, es ist eine unglaubliche Wahrheit, über die wir uns freuen dürfen, aber gleichzeitig eine unglaublich große Herausforderung, das auch so zu leben. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Anwendungsfelder, was das praktisch heißt. Und ich denke, in Bezug auf Singles könnte es für Paare oder Familien bedeuten, kümmert euch um die Singles. Und ich sage, gerade um die, also um die Singles in der Gemeinde, gerade um die, die hier in der Nähe nicht ihre leibliche Familie haben. Und die dritte Verheißung, Gott verspricht dir, du wirst heiraten und das wird die beste Hochzeit aller Zeiten. Ich habe eben gesagt, Gott verspricht dir nicht, wenn du heiraten willst, dass du es auch tatsächlich tun wirst. Zumindest nicht hier auf dieser Erde. Ja, wenn wir als Christen über Ehe und Familie nachdenken, dann denken wir oft, Ehe hat Gott geschaffen, das hat er sich gut ausgedacht. Das stimmt, aber wir haben heute Morgen auch gehört, dass wir weiterdenken müssen. Gott hat sich die Ehe ausgedacht, um etwas auf etwas Größeres, auf etwas Besseres und Ewigeres hinzuweisen. Die Ehe ist nur ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und uns. Ja, was ist das Entscheidende? Die Ehe oder die Beziehung zwischen Jesus und uns? Beides ist wichtig, aber das eine ist ein Bild für das, was wirklich zählt. Die leibliche Familie ist ein Bild für unsere geistliche Familie. Was ist die wirkliche Familie? Die geistliche Familie, für die leibliche Familie ein Bild ist. Und deswegen wird es im Himmel auch keine Ehen und Familien in unserem Sinn mehr geben. Sie sind Bilder für eine größere, für eine bessere Wirklichkeit. Und trotzdem wird es im Himmel die Ehe geben. Nämlich die Ehe zwischen Jesus, dem Bräutigam, und uns, der Gemeinde. Und es wird auch eine Familie geben, die Familie Gottes, zu der alle Menschen gehören, unabhängig von aus welchem Land sie kommen, aus welchem Volk, aus welchem Land, aus welcher sozialen Schicht, welche Hautfarbe sie haben, egal ob sie verheiratet oder unverheiratet sind, alle Menschen, die hier auf dieser Erde zu Jesus Christus gehört haben oder zu ihm gehören und jetzt leben, werden dann eines Tages Teil dieser Hochzeit sein und Teil dieser Familie. Und alle unsere Hochzeiten, die wir hier feiern, sind nur schwache Bilder für die eine große Hochzeit, die uns am Ende erwartet. Ich würde gerne zum Schluss mit euch lesen, Offenbarung Kapitel 19, die Verse 7 bis 9. Offenbarung 19, die Verse 7 bis 9. Johannes sieht im Himmel das, was passieren wird, wenn Jesus wiedergekommen sein wird und wenn wir dann bei ihm sein werden. Was wird dann passieren? Wir alle werden heiraten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr, also der Frau, gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und diese Braut, von der hier die Rede ist, das sind wir. Wir alle, die wir durch den Glauben zu Jesus gehören. Und wenn ihr so wollt, zu dieser Hochzeit kommen wir alle als Singles. Ja, Ehen gibt es dann ja nicht mehr. Und wir gehen alle raus als Verheiratete. Und wenn wir uns dann, ich weiß es nicht, aber wenn wir uns dann noch an die Hochzeiten hier auf dieser Erde erinnern können, an die beste Hochzeit, auf der wir je waren, dann müssen wir vermutlich schmunzeln, wie einfach und primitiv und freudlos diese Hochzeit war im Vergleich zu der Hochzeit, auf der wir jetzt sind. Die Ehe ist wie ein Trailer von einem Kinofilm. Ja, der Kinofilm ist in diesem Bild die richtige Hochzeit im Himmel. Und stellt euch vor, ihr geht mit Freunden ins Kino. Und ein Teil eurer Freunde hat vorher den Trailer zu dem Film gesehen, den ihr euch angucken wollt. Und ein anderer hat den nicht gesehen. Ja, das ist schade, das ist vielleicht ein bisschen ja, ungünstig. Aber sobald der Film losgeht und ihr den Film seht, ist das dann auch völlig egal. Ich will nicht sagen, dass das alle Herausforderungen und das Leid wegnimmt, was man vielleicht manchmal erfährt, wenn man unverheiratet ist und es gar nicht sein möchte. Aber wie in vielen Bereichen hilft uns auch hier der Blick auf das große Ganze. Die wahre Hochzeit, die erwartet uns alle. Und da werden wir alle, wenn wir zu Jesus gehören, heiraten. Soweit von mir.
Ja, Jochen, vielen Dank. Christsein und Single sein. Wir haben zunächst gehört, was die Bibel dazu sagt, auch was sich geändert hat im Blick auf den neuen Bund. Dann wurde auch gesprochen über die Chancen des Single-Seins, aber dann auch die Herausforderungen des Single-Seins. Ich bin ja auch erst sehr spät in den Stand der Ehe getreten. Ich war 32. Was mir gelegentlich ein Problem war, das war, dass man auch in einer Gemeinde sehr gerne für Aufgaben herangezogen wurde. Die haben ja Zeit. Die können das machen. Die haben ja sonst nichts zu tun. Aber dass man nicht so richtig auf die Singles eingegangen ist in der Gemeinde. Ich glaube schon, das könnte sich oder sollte sich bei uns ändern. Auch Singles haben Bedürfnisse. Vielleicht doch mal mit einer Frau zu sprechen jetzt, männliche oder umgekehrt. Dazu haben sie nämlich nicht so häufig Gelegenheit. Denken wir daran, vergessen wir das nicht.